Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Petra Inzwinger, ich grüße Sie herzlich. Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani spricht die Führung im Iran von Staatsterrorismus und will unter anderem juristisch gegen die USA vorgehen. Darum wird es zu Beginn der Sendung gehen. Wie gefährlich ist die Lage auch für die Bundeswehr im Irak? Die Mission dort wurde aufgrund von Sicherheitsbedenken gestoppt. Auch über diese Debatte hierzulande berichten wir. Der Bundeskongress der Grünen hat den Weg für eine Koalition mit der konservativen ÖVP in Österreich freigemacht. Das wird dann bei uns Thema sein. Das spanische Parlament hat mit der Debatte über eine Minderheitsregierung mit dem Sozialisten Pedro Sanchez an der Spitze begonnen. Darauf schauen wir. Die deutschen Bobpiloten sind erfolgreich bei der Heim-EM in Winterberg. Dazu dann mehr in unseren Sportberichten zum Ende der Sendung. Und um leises Summen und lauten Protest geht es im Anschluss. Um den politischen Kampf gegen das Insektensterben nämlich. Dazu der Hintergrund ab 20:40 hier bei uns im Deutschlandfunk. Nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch die US-Armee im Irak ist die Wut im Iran selbst groß. Die iranischen Revolutionsgarden drohen mit Angriffen gegen die US-Armee. Außenminister Zarif sprach im staatlichen Fernsehen von verschiedenen juristischen Schritten auf internationaler Ebene, die man plane. Soleimani, Kommandeur der iranischen Al-Quds-Brigaden, ist vorletzte Nacht nahe dem Flughafen der irakischen Hauptstadt Bagdad getötet worden. Beobachter sehen eine große Gefahr, dass es zu einem heißen Krieg zwischen dem Iran und den USA kommen könnte. Und Karin Senz erklärt, warum die Situation so heikel ist und wie auf die Tötung im Iran reagiert wurde.
Es ist die Zeit der starken Bilder im Iran. Der oberste Führer des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, besucht die Familie von Qasem Soleimani. Das Fernsehen ist dabei. Sie sitzen im Kreis. Khamenei neben einem übergroßen Foto des getöteten Generals. Es zeigt ihn lachend in Uniform. Soleimani stand Khamenei nahe. Der Nahostexperte Renar Mansour ordnet seine Tötung für die Nachrichtenagentur AFP ein.
Das ist wahrscheinlich eines der bedeutendsten Ereignisse im Nahen Osten seit langer Zeit. Der iranische General Qasem Soleimani war eine sehr mächtige Persönlichkeit. Die meisten würden sagen, dass er die zweitmächtigste Figur im Iran war. Er war für die regionale Strategie Iran verantwortlich, für den Einfluss im Irak, im Libanon, in Syrien, im Jemen und in anderen Teilen der Region. Und er war dabei ein wichtiger Architekt.
He was very much the architect of that.
Trump nennt Soleimani den Terrorist Nummer 1. Er habe schon lange auf der Liste der gefährlichen Männer der Region weit oben gestanden, heißt es, auch schon bei Trumps Vorgängern. Die wagten sich aber offenbar nicht an diesen Schritt, der Nahostexperte Mansour.
Man hätte meinen können, dass er zu groß und zu mächtig war, um getötet zu werden. Die meisten Menschen hatten damit nicht gerechnet. Ich glaube, die meisten Menschen sind überrascht, dass die Amerikaner beschlossen haben, jemand so Wichtigen auszuschalten.
Nach Ansicht von Experten ist er für den Iran nicht so leicht zu ersetzen. Khamenei ernennt aber noch gestern demonstrativ einen Nachfolger als neuen Kommandeur der Al-Quds-Elite-Einheit. Auch Außenminister Muhammad Javad Zarif sorgt am Abend für Fernsehbilder. In einem Interview erklärt er in besonnenem Ton:
Die Islamische Republik behält sich das Recht vor, zu jeder Zeit und auf jede Art zu reagieren. Wir lassen uns nicht in die Verleumdungskampagnen und Erpressungen der USA hineinziehen. Wir werden eine angemessene Antwort geben, wie es der oberste Führer erklärt hat.
Zarif kündigt an, juristisch auf internationaler Ebene zu reagieren. Denn die USA hätten mit diesem Staatsterrorismus, wie er es nennt, Grundsätze des internationalen Rechts verletzt.
Die Welt kann nicht akzeptieren und tolerieren, dass ein Land denkt, es kann seine Politik mit Gewalt und durch Verbrechen durchsetzen.
Außerdem habe man den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen darüber informiert, dass man sich das Recht auf Vergeltung vorbehalte.
Die Amerikaner haben in dreierlei Hinsicht einen großen Fehler begangen. Sie haben die Souveränität des Irak verletzt, sie haben internationale Gesetze verletzt und sie haben die Gefühle der Menschen in der ganzen Region verletzt. Die Antwort auf diese Fehler hat die Islamische Republik nicht unter Kontrolle.
Damit dürfte er wohl auf Verbündete des Iran anspielen, beispielsweise in Syrien, dem Libanon oder eben dem Irak. Experten halten es durchaus für möglich, dass sie Angriffe auf Amerikaner in der Region verüben. Der Nahostexperte Renar Mansour hat noch eine andere Theorie.
Die Iraner werden sich höchstwahrscheinlich rächen, angefangen bei Drohungen gegen amerikanische Staatsangehörige. Aber sie werden wohl auch Einfluss auf die irakische Regierung ausüben. Die wird wahrscheinlich zum ersten Mal die amerikanischen Truppen auffordern, das Land zu verlassen. Grenzen. Das gab es seit 2003 nicht mehr. Und es könnte wieder Anti-Amerikanismus geben.
Anti-Americanism could come back.
So der Experte. Die Lage nach der Tötung des im Iran bedeutenden Generals schilderte Karin Senz. Warum wurde der Mann gezielt getötet? In den USA wird genau darüber diskutiert. Die Tötung von Irans Top-General könnte die USA in einen Krieg schlittern lassen. Hat die Regierung unter Trump also überhaupt im Interesse des Landes gehandelt? Thorsten Teichmann verfolgt das von Washington aus. 10 Monate vor der US-Wahl. Die Demokraten kritisieren das Handeln Trumps scharf. Aber es gibt auch andere Stimmen.
Der US-Sondergesandte Brian Hook hat fast schon gereizt reagiert. Wer behauptet, die US-Administration habe keine Iran-Strategie, sei absichtlich blind, sagte Hook im Interview mit dem ARD-Studio in Washington. Er verteidigte einmal mehr die Wirtschaftssanktionen. Wir verweigern dem Regime Einnahmen, die es braucht, um den Nahen Osten zu destabilisieren. Gleichzeitig hielten wir die Tür für eine diplomatische Lösung offen. Irans Regime hat nicht nach einer diplomatischen Lösung gesucht, sondern versucht, mit militärischen Mitteln unsere Differenzen zu lösen. In den USA wird nun diskutiert, ob die Trump-Administration maßvoll und strategisch auf diese Herausforderung reagiert hat. Dabei ist die Frage, ob die gezielte Tötung des Kommandeurs der Al-Quds-Brigaden, Qasem Soleimani, überhaupt den US-Interessen in der Region dient. Die Trump-Administration hat immer erklärt, sie wolle Irans Einfluss auf Staaten im Nahen Osten zurückdrängen. Aber gleichzeitig ist es das US-Militär, das mit dem Anschlag auf den iranischen Kommandeur in Bagdad die Souveränität des Irak verletzt und keine Rücksicht auf die Lage des Verbündeten nimmt. Als Reaktion könnte die Regierung in Bagdad sogar verlangen, dass die 5000 US-Soldaten, die für den Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat im Irak stationiert waren, abziehen müssen. Deutschland diskutiert, die Ausbildungsmission im Irak ganz aufzugeben. Das Vakuum, das als Folge von Washingtons Rücksichtslosigkeit entsteht, kann nur ein Land füllen: Iran. Und wie will die Trump-Administration ihr erklärtes Ziel eines neuen Atomabkommens erreichen? Teheran will kommende Woche ankündigen, an welche Vorgaben des einseitig noch bestehenden Vertrags es sich seinerseits nicht länger halten wird. In Washington gibt es keine Antworten auf diese Fragen. Stattdessen bietet US-Präsident Trump ein Gefühl von Genugtuung an, dem Gegner Iran einen mächtigen Schlag verpasst zu haben. Heute gedenken wir der Opfer von Soleimanis Gräueltaten und es spendet Trost zu wissen, dass seine Herrschaft des Terrors vorüber ist. Die Entscheidung für die gezielte Tötung des iranischen Generals fiel offenbar in Trumps Golfressort Mar-a-Lago in Florida. Verteidigungsminister Esper und Außenminister Pompeo sollen vergangenen Montag Trump mehrere militärische Optionen angeboten haben. Zuvor hatte die Miliz Kataeb Hisbollah mit iranischer Unterstützung eine Militärbasis im Irak angegriffen und dabei einen Amerikaner getötet. Trump befahl den Angriff auf Stellungen der Miliz in Irak und Syrien. Dabei kamen 25 Menschen ums Leben. Nach dem Protest vor der US-Botschaft im Irak, bei dem Steine flogen und Fenster zu Bruch gingen, entschied sich Trump außerdem für die folgenreichste Option: die gezielte Tötung des iranischen Kommandeurs und Drahtzieher Soleimani. Zur Verwunderung der Mitarbeiter im Verteidigungsministerium, wie New York Times, Washington Post und Los Angeles Times übereinstimmend berichten. Der taktische Militärschlag wirft seitdem in Washington nur noch mehr Fragen auf. Setzt die Trump-Administration doch auf einen Regimewechsel in Teheran? Droht eine direkte Konfrontation? Was ist der Ausweg? In einem Hintergrundgespräch mit Journalisten reagierte ein Vertreter der US-Administration endgültig entnervt. Jesus, do we have to explain why we do things? Steht in der Mitschrift des Telefonats. Müssen wir erklären, warum wir Dinge tun? Eine Antwort auf die Frage nach der Iran-Strategie hatte auch der Regierungsvertreter nicht.
Thorsten Teichmann über die Debatte in den USA. Viele Fragen sind da also noch offen. Der Iran will jedenfalls Vergeltung und ein Sprecher des iranischen Außenministeriums verurteilte auch die Haltung Deutschlands. Die Bundesregierung sei sich der Realitäten in der Region offenbar nicht bewusst. Außenminister Maas hatte auf Twitter von gefährlichen Provokationen des Iran geschrieben. Die Bundeswehr hat inzwischen ihre Irak-Mission wegen Sicherheitsbedenken gestoppt. Unser Hauptstadtkorrespondent Theo Gers berichtet über den Ausbildungseinsatz im Irak. Ist hierzulande eine grundsätzliche Debatte ausgebrochen.
Bleiben oder rausgehen. Die Entscheidung, den Bundeswehreinsatz im Irak vorerst ruhen zu lassen, facht die Diskussion über eine Überprüfung dieses Einsatzes und über einen Abzug der Bundeswehr neu an. Auch innerhalb der Koalition tun sich neue Risse auf. Saskia Esken, Co-Vorsitzende der SPD, setzt am Morgen im Deutschlandfunk ein Fragezeichen hinter den Einsatz.
Das ist möglich, wenn sich die Situation verändert, dass dann das Mandat auch überprüft werden muss.
Esken betonte, man müsse erst einmal sehen, wie sich die Lage entwickle.
Die Mission war schon richtig angelegt, aber wenn die Situation jetzt droht zu eskalieren, müssen wir unsere Soldatinnen und Soldaten auch schützen.
Und auch wenn Esken damit noch nicht fordert, die Bundeswehr sofort abzuziehen, Norbert Röttgen, CDU, baut schon mal vor. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag will den Ausbildungseinsatz der Bundeswehr im Irak nicht beenden. Deutschland habe ein Interesse an der Stabilisierung der Region, ergänzt Fraktionskollege Johann Wadefuhl in den Zeitungen der Funke-Gruppe. Das erreiche man nicht durch Rückzug und Wegschauen. Die Entscheidung, den Ausbildungseinsatz der Bundeswehr bis auf Weiteres zu stoppen, war gestern Abend in Bagdad gefallen, im Hauptquartier der Anti-IS-Koalition, nach der Tötung des iranischen Generals Soleimani durch einen amerikanischen Luftangriff. Der Beschluss gilt auch für alle anderen beteiligten Nationen und führt dazu, dass die Bundeswehr erst einmal keine kurdischen Sicherheitskräfte im Nordirak und Einheiten der irakischen Zentralregierung in Bagdad mehr ausbildet. So hatte es das Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Geltow bei Potsdam gestern Abend zunächst den Obleuten im Verteidigungsausschuss des Bundestages per E-Mail mitgeteilt. Einer von ihnen, Tobias Lindner von den Grünen, ist empört.
Ich persönlich finde es schon ein starkes Stück, weil wir hatten ja seit gestern Morgen die Meldungen über die Tötung des iranischen Generals, über das Thema mögliche Vergeltung des Irans. Und da finde ich es schon krass, dass es mehr als 12 Stunden dauert, bis überhaupt eine Entscheidung getroffen wird, dass die deutschen Soldaten wenigstens in ihren Camps bleiben und sich nicht mehr bewegen sollen. Ich glaube, das ist das Mindeste, was in der Situation notwendig ist.
Lindner, Verteidigungsexperte der Grünen, plädiert fürs Abwägen. Mache es noch Sinn, deutsche Soldaten im Irak zu lassen? Das sei die eine Seite der Medaille.
Aber natürlich muss man das immer abwägen gegen die Sicherheitslage vor Ort. Und wenn es die Sicherheitslage nicht zulässt, dass die deutschen Soldaten vor Ort im Irak bleiben, dann ist es auch sinnvoll, die erstmal aus dem Irak rauszuholen.
Genau das, und zwar den sofortigen Abzug, fordert am Vormittag Annalena Baerbock, die Co-Vorsitzende der Grünen. So sieht es auch die Linkspartei. Sie verlangt Aufklärung über die Lage im Irak und den Einsatz der Bundeswehr und hat deshalb für kommende Woche eine Sondersitzung der Bundestagsausschüsse für Auswärtiges und Verteidigung beantragt. Insgesamt sind in der Region 415 Bundeswehrangehörige im Einsatz, zu dem auch die Tornado-Aufklärungsflüge gehören, die von Jordanien aus starten. Direkt betroffen von dem gestrigen Beschluss, den Ausbildungseinsatz auszusetzen, sind gut 100 Soldaten. Trotz der angespannten Lage hält die Bundeswehr selbst an ihrem geplanten Kontingentwechsel fest. Die ersten 30 Soldaten aus Mecklenburg-Vorpommern würden planmäßig in diesen Tagen nach Erbil im Nordirak fliegen und dann andere Kameraden ablösen, sagte heute ein Sprecher des Einsatzführungskommandos.
Die Bundeswehr will also im Irak bleiben, vorerst jedenfalls, Theo Gers berichtete. In Bagdad haben unterdessen tausende Iraker an einem Trauerzug für die durch den US-Angriff Getöteten teilgenommen. Und gerade melden die Nachrichtenagenturen AFP und Reuters, dass es in Bagdad in der grünen Zone zu 2 Explosionen gekommen ist. Ursache unklar. Die Agenturen berufen sich auf Augenzeugen bzw. Sicherheitskreise. Wechseln das Thema. Der Chef der ÖVP, der konservativen österreichischen Volkspartei, Sebastian Kurz, wird wohl ein weiteres Mal Bundeskanzler. Der Bundeskongress der österreichischen Grünen hat am frühen Abend dem Koalitionsvertrag mit der ÖVP zugestimmt. In seiner ersten Amtszeit hatte Kurz ja an der Spitze einer ÖVP-FPÖ-Regierung gestanden, die dann aber im Zuge der Ibiza-Affäre um den damaligen FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache zerbrochen war. Nun also eine Koalition aus ÖVP und Grünen. Clemens Fehrenkotte ist beim Bundeskongress der österreichischen Grünen für uns.
Mit überwältigender Mehrheit haben sich Österreichs Grüne für den Eintritt in eine gemeinsame Regierung mit der Volkspartei von Sebastian Kurz ausgesprochen. Nach einer mehrstündigen, oftmals kontrovers geführten Debatte gab das Präsidium des Bundeskongresses in Salzburg das Ergebnis bekannt.
Es wurden 246 Stimmen abgegeben. 264, davon waren 246 pro, 15 contra und 3 Enthaltungen. Damit ist der Beschluss über die Regierungsbeteiligung und die Bestätigung des vom EBV beschlossenen Regierungsübereinkommens mit 93,18% angenommen worden.
Damit kann die künftige Bundesregierung am kommenden Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen vereidigt werden. Bereits zu Beginn der öffentlichen Aussprache hatten Grünen-Chef Werner Kogler und sein Verhandlungsteam minutenlang Beifall von den Delegierten erhalten, als sie den Versammlungssaal betraten. Werner Kogler hatte die Grünen in den vergangenen 2 Jahren aus ihrer tiefsten Krise geführt und bei den Nationalratswahlen Ende September des vergangenen Jahres mit knapp 14% zu ihrem größten politischen Erfolg. Er hatte in seiner weitgehend freigehaltenen Rede für die Annahme des Koalitionsvertrages eindringlich geworben. Die Volkspartei und die Grünen seien die beiden Wahlgewinner und Parteien mit sehr unterschiedlicher Ausrichtung. Es habe daher eine andere Art von Kompromissen geben müssen als in der Vergangenheit, so Kogler.
Diese Methode, wie es Schwarz-Rot oft gemacht hat oder Rot-Schwarz, dass man überall den kleinsten gemeinsamen Nenner findet, da würde halt auch nicht viel überbleiben. Und so war es natürlich in vielen Bereichen eine Mischung davon. Es gibt viel mehr Gemeinsamkeiten in dem Programm, als man glauben würde. Aber es gibt natürlich unterschiedliche Schwerpunktsetzungen. Und das folgt genau dieser Logik, dass hier die beiden Wahlgewinner für Unterschiedliches gewählt wurden.
Die Parteitagsregie sorgte dafür, dass nach Kogler die übrigen Mitglieder des Verhandlungsteams die Ergebnisse ihrer jeweiligen Ressorts präsentierten und dabei ebenfalls eindringlich für die Annahme des Regierungsprogramms warben. Delegierte ließen mitunter in der Debatte Zweifel anklingen, ob die Vorteile bei den Themen Klimaschutz und Transparenz die Nachteile aufwögen, die im Bereich Migrationspolitik vorhanden seien. Aus den Reihen der Jugendorganisation der Grünen kamen klare Absagen an eine Koalition mit der ÖVP. Flora Lebloch:
Wir werden 5 Jahre lang alles dafür tun, dass die ÖVP unter Druck kommt und die Linke gestärkt wird. Wir werden alles dafür tun, dass Kurz so schnell wie möglich abgewählt wird und eine soziale und ökologische Politik möglich wird. Das vorliegende Programm wird das nicht leisten.
Der überwiegende Teil der Delegierten jedoch zeigte Verständnis für die getroffenen Kompromisse und votierte mit 93% nahezu geschlossen für den Eintritt der Grünen in die erste türkis-grüne Bundesregierung Österreichs.
Die Grünen also für die Regierungskoalition mit der ÖVP. Clemens Fehrenkotte war das für uns aus Wien. In Spanien hat das Parlament mit der Debatte über eine Minderheitsregierung unter dem Sozialisten Pedro Sanchez begonnen. Sanchez ist geschäftsführend im Amt und wird sich morgen der Wahl zum Regierungschef stellen müssen. Vor knapp 2 Monaten hatte seine sozialistische Arbeiterpartei die Neuwahl zwar deutlich, aber eben nicht mit absoluter Mehrheit gewonnen. Dennoch darf er sich Hoffnung machen auf eine Wiederwahl zum Ministerpräsidenten. Die republikanische Linke Kataloniens, ERC, die bekräftigte heute, ihn zu unterstützen, was nach der Entscheidung der spanischen Wahlbehörde unsicher geworden war. Sie hatte den katalonischen Regionalpräsidenten Torra abgesetzt und damit neuen Zorn unter den Separatisten ausgelöst.
Es waren Stunden der Gewissensbisse für die katalanische Partei ERC. Am Donnerstag hatte sie noch zugesagt, Ministerpräsident Sanchez bei seiner Regierungsbildung zu unterstützen. Und nur einen Tag später wirft die spanische Wahlbehörde den Chef der Regionalregierung aus dem Amt, der die ERC angehört. Bleibt die Partei bei ihrem Versprechen oder ist der Zorn auf die spanischen Institutionen nun zu groß? Was gestern passiert ist, muss man einen schlechten Tag für einen Demokraten nennen. So Gabriel Rufián, der Sprecher der ERC im spanischen Parlament heute Morgen. Man sah ihm an, dass er tatsächlich keine Antwort auf die Frage wusste, wie seine Partei am besten agieren soll. Darüber beriet am Vormittag schließlich die Spitze der ERC und kam zu dem Ergebnis, dass die Partei ihr Wort hält. ERC-Chef Pere Aragonés stellte klar, dass der Beschluss der spanischen Wahlkommission nichts ändern werde. Der Beschluss, den konservative Kräfte in diesem Gremium herbeigeführt hätten, so Aragonés, als Störfeuer, um eine Regierungsbildung zu erschweren. Wenn sie geglaubt haben, dass diese Operation gestern Abend uns dazu bringt, auf neue Gespräche zu verzichten, die einen politischen Konflikt lösen könnten, dann sind sie gescheitert. Genau diese Gespräche hatte der geschäftsführende Ministerpräsident Sanchez den katalanischen Separatisten angeboten, als Gegenleistung für ihre Enthaltung bei der entscheidenden Wahl im Parlament, sodass Sanchez wieder Regierungschef werden kann. Der Sozialist ist also auf die Stimmen der Partei ERC angewiesen. Im spanischen Parlament verteidigte Sanchez heute seinen Deal mit den Katalanen. Wir werden einen runden Tisch bilden, an dem die spanische Regierung und die Regionalregierung Kataloniens im Rahmen der Gesetze darüber sprechen, wie dieser Territorialkonflikt beendet werden kann. Ein Unding für die konservative Opposition. Sie wirft Sanchez Verrat vor, weil er mit denen zusammenarbeiten möchte, die die Einheit Spaniens gefährdeten. Der Chef der konservativen Volkspartei, Pablo Casado, drückte es so aus. Warum kommen Sie nicht hierher ans Rednerpult und sagen, ich bin Pedro Sanchez, der erste geschäftsführende Ministerpräsident Spaniens, der mit den Kommunisten sowie mit den baskischen und katalanischen Nationalisten einen Pakt eingeht, nur um an der Macht zu bleiben? Tatsächlich plant Sanchez eine Koalition mit der Linkspartei Podemos. Bei der Wahl zum Ministerpräsidenten soll ihn neben der katalanischen Unabhängigkeitspartei ERC auch eine nationalistische Kraft aus dem Baskenland unterstützen. Doch die Gefahren, die die Opposition in einer solchen Regierung sieht, sind für Sanchez kein Thema. Dieser Pakt wird nicht Spanien zerstören, auch nicht die Verfassung, aber die Blockade dieser fortschrittlichen Regierung gegenüber, die die Spanier gewählt haben. Der erste Versuch einer Regierungsbildung morgen dürfte scheitern. Sanchez bräuchte die absolute Mehrheit an Abgeordnetenstimmen, die er nicht hat. Es kommt daher auf die zweite Runde am Dienstag an, wo mehr Ja- als Nein-Stimmen ausreichen. Und die hätte Sanchez dank der katalanischen Separatisten zusammen.
Oliver Neuroth über den nicht ganz einfachen Weg zur Regierung in Spanien. Die Buschbrände in Australien überfordern die Hilfskräfte. Die Brände überspringen teils die Barrieren. Rauch liegt wie dichter Nebel über den betroffenen Regionen. Die Zahl der Toten steigt, aber die Regierung bleibt unbeeindruckt, lenkt auch bei Klimafragen nicht ein. Holger Senzel ist zurzeit in Australien. Er hat mit Feuerwehrleuten gesprochen, mit Menschen, die sich aus den Gefahrenzonen retten konnten. Die Regierung holt immer mehr Militär zur Hilfe.
Rauch liegt wie dichter Nebel über Balmoral. Wind rauscht durch die verkohlten schwarzen Baumskelette. Heftiger Wind, bis zu 100 Stundenkilometer schnell und bis zu 46 Grad heiß. Die Männer der Freiwilligen Feuerwehr haben ihre Overalls abgelegt, liegen schwitzend im trockenen Gras und warten auf den nächsten Einsatz. Erst vergangene Woche ist die Feuerfront in Holzhäusern der Gemeinde 100 Kilometer südwestlich von Sydney gefährlich nahe gekommen. Und sie kann jederzeit zurückkehren, denn der Wind wechselt ständig die Richtung. Es ist ein verdammt gefährlicher Job, sagt Fire Captain Brandon O'Connor.
Very dangerous, yes. Yeah, yeah.
Manchmal explodieren die Feuer geradezu. Oder es entstehen Feuertornados. Letzte Woche wurde dabei ein tonnenschwerer Firetruck durch die Luft geschleudert und ein Kollege starb. Die meisten stehen hier seit Anfang Oktober im Kampf und wir sind alle sehr erschöpft. Eine lange Schlacht, das ist mal sicher. Fire near me, also Feuer in meiner Nähe, heißt eine Smartphone-App der Bundesregierung von New South Wales, die über Brände informiert. An die 200 blaue, gelbe und rote Rauten sind da über der Landkarte des Bundesstaates zu sehen. Rot heißt Feuer außer Kontrolle. Die App zeigt sogar Fluchtrouten an, aber manchmal steht da auch zu spät für Flucht, sicheren Unterschlupf aufsuchen. Biga etwa ist von den Flammen komplett eingeschlossen. Die Feuerwehr kommt nicht heran, den Einwohnern bleibt nur die Flucht ans Meer. Tausende Menschen wurden aus Gefahrenzonen in Sicherheit gebracht, Dutzende Dörfer aufgegeben. Wenn die Menschen zurückkommen, werden ihre Gemeinden nicht mehr existieren.
Wir können nur warten und schauen, was passiert und mitnehmen, was wirklich wichtig ist. Ich habe zu meinen Eltern gesagt, vergesst die Dinge. Es ist wichtiger, dass wir unsere Leben retten, als sich um Besitz zu kümmern.
Ein drittes Kriegsschiff der Royal Australian Navy wurde jetzt zur Evakuierung von Küstenstädten entsandt. Militärstützpunkte werden zu Notunterkünften umfunktioniert. 3.000 Reservisten einberufen, um die fast 10.000 Feuerwehrleute zu unterstützen. Es ist ein frustrierender Job, sagt Fire Captain O'Connor, denn löschen lassen sich diese Feuer nicht mehr. Sie sind zu groß. Egal, was wir in die Schlacht werfen, es reicht nicht. Selbst die großen Löschflugzeuge können wenig ausrichten. Die Feuer sind viel zu intensiv. Die Firefighter können nur versuchen, Brände einzudämmen. Mit Bulldozern Schneisen schlagen oder mit Gegenfeuern das trockene Unterholz vor bewohnten Gebieten abfackeln. Doch bei Wetterbedingungen wie heute in New South Wales helfen auch keine Schneisen. Die Feuer überspringen sie. Funken und Asche fliegen bis zu 12 Kilometer weit und entfachen neue Brandherde.
We actually ran out of water.
Außerdem geht uns allmählich das Wasser aus, informiert Balmorals Feuerwehrchef O'Connor. Landwirte dürfen deshalb ihre Felder nicht mehr bewässern, Ernten verdorren, Vieh muss notgeschlachtet werden. Ausgetrocknete gelbbraune Felder und Wiesen erstrecken sich hunderte Kilometer weit entlang der Straßen. Ein idealer Nährboden für die Flammen. Nur langanhaltender heftiger Regen würde jetzt helfen. Doch der wird frühestens Ende des Monats erwartet.
Holger Senzel über die Buschfeuer in Australien. Und um 18.35 Uhr ist meine Kollegin Marina Schweizer ins Studio gekommen mit Ergebnissen von der Vierschanzentournee.
Richtig, nach den ersten beiden Springen waren aus Deutschland natürlich alle Augen auf Karl Geiger gerichtet, der in der Gesamtwertung ja auf Platz 2 lag. Heute kämpfte er aber mit den Bedingungen beim dritten Springen in Innsbruck. Edgar Endres berichtet.
Eine Windlotterie hat die Tournee kräftig durcheinandergewirbelt. Wieder ist der Bergisel kein Freund der Deutschen gewesen. Nach Platz 23 im ersten Durchgang hat Karl Geiger eigentlich die Tournee schon verloren. Doch mit einer Attacke und 126 Metern schiebt sich Geiger noch auf Platz 8. Tagessieger wird schon, wie in Garmisch-Partenkirchen, der Norweger Marius Lindwig vor David Kubacki. Der Pole liegt jetzt in der Tourneewertung vor Lindwig. Mit umgerechnet 7,5 Metern Rückstand auf Kubacki geht Karl Geiger ins Finale in Bischofshofen. Bester Deutscher, übrigens in Innsbruck, ist Stefan Laie als Fünfter, der in der Gesamtwertung auf Rang 6 klettert.
Für die Handballer steht das große Ereignis erst noch an. Kommende Woche startet die Europameisterschaft. Die deutsche Mannschaft testet gerade die Form gegen Island und wir schalten jetzt nach Mannheim mitten rein ins Geschehen zu Reporter Thomas Kos. Herr Kos, wie schlägt sich denn das deutsche Team?
Ja, das schlägt sich ganz ordentlich und die 10.000 Fans hier in der ausverkauften Mannheim Arena sind auch zufrieden. 29:22, gute 8 Minuten haben wir noch. Jetzt ist Paul Druck auch wieder gekommen, der hier in der ersten Viertelstunde ein kleines Feuerwerk abgefackelt hat mit 4 Toren, dann sich ausruhen durfte, weil er natürlich testen muss, der Bundestrainer, nachdem so viele Rückraumspieler ausgefallen sind. Und da muss man sagen, Philipp Weber mit guten Ansätzen, Maria Michalczek, der junge Spieler aus Minden, der auch auf der Spielmacherposition in Frage kommt, etwas unglücklich agiert, aber man merkt, alle wollen sich unbedingt hier in diesen Kader spielen. Das sieht man auch, wenn es jetzt wieder ein Stürmerfoul gegeben hat. Found Paul Drucks und jetzt versuchen es die Isländer nochmal zu verkürzen. Und ein Problem aber auf keinen Fall, die beiden Torhüter sind wirklich stark. Andreas Wolf im ersten Durchgang mit 12 Paraden und Johannes Bitter, der Oldie, der 37-Jährige, kam nach dem Wechsel. Er auch schon mit 6 Paraden, darunter 1,7 Meter. Also hinten, da machen beide dicht. Die haben sich beide sehr, sehr gut geschlagen.
Danke nach Mannheim, Thomas Kos. Und in Sport am Samstag nach 19.10 Uhr hören wir im Deutschlandfunk von ihm, wie es ausgegangen ist. Eine aktuelle Meldung aus dem Fußball. Heute gab es Vollzug. Rekordmeister Bayern München verpflichtet Torhüter Alexander Nübel vom Liga-Rivalen Schalke 04. Nübel wechselt im Sommer und bekommt einen 5-Jahres-Vertrag. Vorletzte Etappe für die Skilangläuferinnen und Langläufer. Heute bei der Tour de Ski in Val di Fiemme. Peter Sänger über den Sprint der Männer und der Frauen.
Der Norweger Johannes Høslot Klæbo bleibt das Maß aller Dinge. Als bester Sprinter der Welt gewinnt er die 6. Etappe der Tour de Ski und setzt sich, auch dank Zeitgutschriften, vor dem Schlusstag an die Spitze der Gesamtwertung. Genau eine Sekunde vor den Russen Alexander Bolschunow. Weitere 14 Sekunden zurück hat auch dessen Landsmann Sergej Ustjugow noch Chancen auf den Gesamtsieg. Bester Deutscher war Sebastian Eisenlauer auf einem guten 11. Platz. Der Tagessieg bei den Frauen ging an die Slowenin Anna-Maria Lampic. Durch Platz 17 rutschte Katharina Hennig vor der Schlussetappe hoch auf die Alpe Cermis auf den immer noch guten 10. Platz. Unter den ersten 5 Läuferinnen sind 4 aus Norwegen. Theresa Johaug liegt dabei nur 3 Sekunden vor Astrid Jakobsen.
Eine bessere Bilanz hätten sich die deutschen Bobpiloten nicht ausmalen können heute für den Weltcup in Winterberg. Uli Schäfer beginnt seinen Bericht mit einem Sieger, der damit 2 Erfolge auf einen Streich holte.
Der alte und neue Europameister im Viererbob heißt Johannes Lochner. Der Bayer gewann den Weltcup, der auch als EM gewertet wurde, mit 200stel Sekunden Vorsprung vor dem Sachsen Francesco Friedrich. Der Olympiasieger hatte nach dem ersten Durchgang noch geführt. Den deutschen Triumph komplettierte als Dritter Nico Walter. Zuvor hatten schon die deutschen Frauen einen Dreifacherfolg gefeiert. Stefanie Schneider aus Sachsen gewann mit 400stel Sekunden Vorsprung vor Olympiasiegerin Mariama Jamanka. Die junge Laura Nolte belegte bei ihrem Weltcupdebüt Platz 3. Insgesamt war es ein super Wochenende für die Deutschen. 3 Rennen, 3 Siege und 8 von 9 möglichen Podestplätzen.
Den deutschen Tischtennispokal hat überraschend das Team aus Grün-Wettersbach geholt. Erich Wartusch.
Der einzige Außenseiter unter den 4 Teilnehmern des Finalturniers,
holt am Ende den Silberpokal. Der ASV Grünwettersbach, ein Stadtteil von Karlsruhe. Das Finale gewannen die von einer lautstarken Fangemeinde unterstützten Grünwettersbacher gegen Ochsenhausen mit 3:2. Hinter den nackten Zahlen steht ein unglaublich dramatischer Pokaltag. Das Finale musste der Titelverteidiger aus Ochsenhausen ohne seine Nummer 1 bestreiten. Der Brasilianer Hugo Calderano hatte sich beim 3:2-Sieg seines Teams im Halbfinale gegen Düsseldorf im Match gegen Timo Boll verletzt. Das Finale musste im Doppel entschieden werden und auch hier behielt der Außenseiter die Oberhand.
Mit den Informationen von Erich Wartusch geht diese Sendung zu Ende. Danke an Marina Schweizer für die Sportberichte. Ich bin Petra Einsminger, bedanke mich bei Ihnen fürs Zu- und Hinhören, wünsche Ihnen einen angenehmen Abend.